Angst ist, glaube ich, ein großes Stichwort, gerade in dieser Zeit und tatsächlich auch in unserem Leben. Haben wir denn eine solche Zeit wie diese schon mal erlebt? Also ich nicht, sagt jetzt nicht, ihr erinnert euch noch genau an die spanische Grippe. Nein, sowas gab es noch nicht in dieser Form. Und ich glaube, deshalb gibt es auch Ängste, die so noch nicht da waren vor ein paar Monaten. Es gibt jedes Jahr eine Untersuchung der R&V-Versicherung. R&V-Versicherung? Das hätte noch kommen müssen, gell? Das ist so ein kleines Filmchen, was man über die Homepage von der Aktion runterladen kann. Gegen die Angst, das habe ich nicht selber gedreht, das würde jetzt meine Möglichkeiten übersteigen. Meine Filme sind, wie ihr wisst, eher ein bisschen einfacher gestrickt von der Machart. Jetzt kommt die R&V-Versicherung, also gegen die Angst ist unser Motto. Und das ist die Umfrage der R&V-Versicherung, die jedes Jahr nach den Ängsten der Menschen fragt. Und jetzt haben sie so eine Corona-Umfrage gemacht. Wenn ihr guckt, wann die Umfrage gemacht wurde, 31. März und 1. April 2020, also ist schon wieder 2 Monate her. Und die haben 4 spezielle Ängste abgefragt. Das sind 4 Ängste, wo sie dachten, die spielen eine große Rolle in dieser Corona-Krise. Wie ist es mit der schlechteren Wirtschaftslage? Wer hat Angst davor? Und da sieht man doch im Vergleich zum Jahr 2019 eine große Steigerung. Nicht erstaunlich, ja, das ist vermutlich zu Recht. Überforderung der Politiker, das fand ich das Interessanteste. Der Wert ist sogar besser geworden. Also das heißt, insgesamt denken die Leute, okay, also die Politiker haben schon manche Sachen schlechter gemacht, wie jetzt das Krisenmanagement. Angst vor schwerer Erkrankung ist auch gestiegen, aber nicht so dramatisch, wie man denken sollte. Und eigene Arbeitslosigkeit, quasi kein Unterschied. Die Ängste davor, 24%. Also doch immerhin ein Viertel der Menschen haben Angst davor. Das ist jetzt kein ganz geringer Wert eigentlich. Aber der ist nicht wesentlich gestiegen, zumindest Anfang April noch nicht. Also ich fand das insgesamt eher unspektakulär, was so die R&V-Versicherung da weitergegeben hat. Wenn man dieses Buch liest, Adam Hamilton gegen die Angst, das ist ja das Buch, was wir ab heute miteinander lesen wollen, zumindest die, die es gekauft haben oder die gesagt haben, sie wollen mitmachen, lesen ab heute 31 Tage lang dieses Buch gegen die Angst. Und wer das liest, der stellt fest, dass das eigentliche Thema des Buches gar nicht die Angst ist, sondern das, was wir der Angst entgegensetzen können. Und das steht im Untertitel 31 Lektionen der Hoffnung. Also das eigentliche Thema des Buches ist Hoffnung. Und das wäre so meine Erwartung, dass in dieser Leseaktion, diesem gemeinsamen Beschäftigen mit den Texten des Buches und mit den Bibeltexten, die da drankommen, dass dadurch unsere Hoffnung gestärkt wird. Dass wir die biblische Hoffnung, diese Hoffnung, die Gott uns gibt, neu entdecken, neu verstehen und uns neu aneignen. Ich glaube, das wäre so ein richtig guter Effekt von dieser Aktion, dass wir hoffnungsvollere Menschen werden und auch dazu in der Lage oder besser in der Lage, diese Hoffnung weiterzugeben. Ja, das Thema Angst kommt in der Bibel über 400 Mal vor, aber über 100 Mal heißt es auch, hab keine Angst. Fürchte dich nicht, wie es in der Luther-Übersetzung heißt. Genau, und so werden wir uns 31 Tage lang mit Hoffnungsgeschichten beschäftigen. Und meine Hoffnung, meine Erwartung ist, dass die Hoffnung vom Kopf ins Herz rutscht und uns tatsächlich bereichert und unser Denken erneuert. Deshalb möchte ich euch herausfordern, wirklich auch dran zu bleiben bei dieser Aktion und euch wirklich vorzunehmen, jeden Tag darin zu lesen. Also nicht zu sagen, okay, einmal in der Woche haue ich mir mal die 7 Kapitelchen durch, sind ja nicht lange, ja, es sind ja 3-4 Seiten, hat man eigentlich schnell gelesen, aber ich würde euch herausfordern, das wirklich so als ein tägliches Programm zu nehmen, dass die 31 Tage wirklich Tage sind, wo ihr euch an jedem einzelnen Tag mit der biblischen Hoffnung beschäftigt habt. Und ich habe noch eine zweite Herausforderung für euch, für diese 31 Tage. Überlegt euch, wie ihr mit anderen ins Gespräch kommt darüber. Da gibt es die Treffen, die wir sowieso geplant haben, Bibelgespräch, Hauskreis, auch Gottesdienst, kommt es ja 2-mal noch vor, die Thematik. Aber jeder soll sich überlegen, wo spreche ich mit anderen darüber. Ich glaube, das ist wichtig, damit es wirklich auch eine gute, intensive Zeit wird, die wirklich das volle Potenzial auch ausschöpft, die so, das so drin liegt in dieser Hoffnungsbotschaft für uns. Und eine Idee fand ich ganz nett und ich habe da heute nochmal einen Zettel gemacht, weil ich gemerkt habe, als ich das am Donnerstag im Hauskreis erzählt habe, dann wurde zunächst mal gefragt, wie ist das genau, wie soll das verstanden werden? Da dachte ich, okay, man muss das doch ein bisschen erklären. Wie wäre es, wenn jede und jeder sich eine weitere Person sucht und mit dieser Person ausmacht, einmal in der Woche sprechen wir drüber, über das, was wir so entdeckt haben, das, was uns angesprochen hat. Ich habe das mal gegen die Angstzweierschaft genannt. Könnte man auch anders nennen, das ist jetzt mal der Titel, gegen die Angstzweierschaft. Und ich habe da mal so draufgeschrieben, auf diesem Zettel liegt da draußen aus, wie ich mir das so gedacht habe. Und hinten drauf auch mal ein Vorschlag, wie man das so machen könnte, wenn man sich so trifft. Ich denke, grundsätzlich kann man es machen, wie man es will. Und es muss auch nicht lang sein. Das kann auch nur eine Viertelstunde telefoniert sein. Das wäre schon super. Aber vielleicht will man sich auch zum Spazierengehen treffen und da eine Stunde im Grünen unterwegs sein und dann wirklich einen guten, intensiven Austausch pflegen. Ich glaube, das eine gute Chance, eine gute Ergänzung ist zum Lesen von diesem Buch. Also das wäre die Herausforderung, jeden Tag lesen und euch jemanden suchen, mit dem ihr drüber sprecht. Jetzt geht es heute los und das Besondere an diesem Buch ist ja, dass es uns durch die ganze Bibel durchführt. Also es ist ein Gang durch die Bibel und grundsätzlich sind diese Kapitel nach der biblischen Reihenfolge sortiert. Das ist, fängt vorne an, erstes Buch Mose und hört hinten auf bei der Offenbarung des Johannes an Tag 31. Aber es fängt gar nicht mit 1. Mose an, sondern mit Psalm 23. Wir haben ihn vorhin gehört. Und ich habe mich gefragt, warum fängt Adam Hamilton mit Psalm 23 an? Der steht doch gar nicht ganz vorne. Und dann habe ich festgestellt, er hat noch einen weiteren Psalm aufgenommen. An Tag 11 kommt Psalm 27 dran, zwischen 1. Samuel und 1. Könige. Meine KUler werden das bestätigen können, die Psalmen stehen nicht zwischen 1. Samuel und 1. Könige, sondern wo ganz anders. Trotzdem kommt es da und bei Tag 11 ist mir völlig klar, warum das so ist. An Tag 10 kommt nämlich die Geschichte von David und Goliath. Ja, hat auch was mit Angst zu tun. Alle fürchten sich vor diesem Riesen. Und an Tag 11 kommt Psalm 27 und Psalm 27 beginnt folgendermaßen. Wie beginnt Psalm 27? Ja, wo habe ich es? Ich weiß eigentlich, wie er anfängt. Er fängt an, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich erschrecken? Das heißt, das passt natürlich super zu Goliath. Vermutlich hat David den Psalm so direkt am nächsten Tag schon mal in der Rohfassung festgehalten und hat gesagt, sogar mit einem kleinen Kieselstein kann ich die größten Riesen umhauen. Genau. Aber Psalm 23, warum steht der ganz am Anfang? Und die Erklärung, die mir einfiel, war folgende. Psalm 23 drückt das Urvertrauen zu Gott aus. Ein Urvertrauen. Am Anfang steht nicht irgendein Wissen über Gott, sondern am Anfang steht das Vertrauen zu ihm. Am Anfang steht das Vertrauen. Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Mit diesem vierten Vers beschäftigt sich Adam Hamilton in dieser ersten Andacht seines Buches. Und ich glaube, es ist ein guter Start, weil von diesem Vertrauenslied, diesem Vertrauensvers, spannt sich dann ein weiter Bogen, wo es auch immer wieder um Vertrauen geht, durch die ganze Bibel durch. Es kommt dann als nächstes tatsächlich die Schöpfungsgeschichte bzw. die Sündenfallgeschichte, wo zum ersten Mal in der Bibel das Wort Furcht vorkommt. Das erste Vorkommen ist die Furcht, als Gott den Menschen rief, Adam, wo bist du? Da antwortet Adam, ich hörte dich im Garten spazieren gehen und da fürchtete ich mich, weil ich nackt bin. Ja, Gott merkt nicht sofort, warum weiß der, dass er nackt ist und so. Er hat bestimmt von dem Baum gegessen und so. Das erste Mal, dass Furcht vorkommt, betrifft es tatsächlich die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Diese Beziehung ist gleich von Furcht geprägt. Also kaum ist das Ganze losgegangen mit der Welt, schon ist da Furcht im Spiel. Das ist doch interessant. Also da geht es dann weiter und dann kommt Abraham, Isaak, Jakob, Josef, der vom Sklaven zum Premierminister aufsteigt. Dann folgen Mose, Josua, Ruth, David, Salomo, Elia, Jesaja, Jeremia, Daniel, Esther. Die ganze Reihe der Figuren im Alten Testament zieht vor unserem Auge vorbei. In allen Geschichten kommt auch in irgendeiner Form die Angst vor. Und auch der Satz, fürchte dich nicht, ganz oft. Und wir merken, erst an Tag 19 kommt das Neue Testament. Das heißt, das Alte Testament ist wirklich wichtig für unsere christliche Hoffnung. Ganz viele Geschichten, die hier in unser Thema hineinsprechen. Hoffnung für unsichere Zeiten. Aber natürlich kommt dann auch das Neue Testament, ist dafür einen vollständigen Bogen. Der große biblische Bogen ist das Thema. Da brauchen wir auch das Neue Testament. Und da kommen auch viele Geschichten aus den Evangelien. Der Kampf mit dem Versucher in der Wüste, eine Anleitung zum Gebet, Vertrauen in Stürmen, Ratschläge zum Umgang mit Widerständen, was tun, wenn die Angst übermächtig wird. Und dann schließlich auch der Tiefpunkt, als Jesus am Kreuz stirbt. Da beschäftigt sich Adam Hamilton mit den 7 Worten, die Jesus am Kreuz gesprochen hat. Doch nach diesem Nullpunkt kommt ein Fixpunkt. Der Fixpunkt der Hoffnung ist der Ostermorgen, die Auferstehung. Und daran anknüpfen dann der große Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt und dann das Pfingstereignis, was wir heute feiern, Kraft aus der Höhe. Man könnte sagen, an Pfingsten wird die Angst überwunden. 120 Leute bekommen erstaunlichen Mut zum Reden und zum Bezeugen der Hoffnung, die sie in Jesus haben. Andere haben gesagt, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Das ist heute. Danach kommt nicht mehr viel hier in dem Buch. Da kommt noch ein Abschnitt aus einem Brief. Ich glaube, mit Texten aus den Briefen hätte man nochmal ein Buch füllen können, aber er hat nur einen Tag. Und dann kommt der Schlusspunkt, nämlich die Offenbarung des Johannes, Kapitel 21, wo der Seher Johannes das himmlische Jerusalem beschreibt, wie es vom Himmel herabkommt. Und dieses himmlische Jerusalem wird beschrieben als ein Ort, wo es kein Leid, kein Geschrei, keine Schmerzen mehr geben wird. Wenn sogar der Tod gestorben sein wird und Gottes Gerechtigkeit und sein guter Wille sich vollständig und komplett durchsetzen. Das ist so die große Schlusshoffnung, die uns die Bibel gibt und die Adam Hamilton uns zu lesen gibt, könnte man sagen. Ja, diese Hoffnung ist offensichtlich keine menschliche Möglichkeit. Die Stadt kommt aus dem Himmel von Gott, direkt herabgeschwebt kommt sie sozusagen. Also diese Stadt, wo das alles sein wird, ist ein Geschenk Gottes. Und trotzdem dürfen wir an manchen Punkten schon einen Vorgeschmack genießen dieser Hoffnung. Das genießen wir dort, wo Menschen einander vergeben, wo Menschen miteinander solidarisch sind, ihre Not teilen, sich gegenseitig trösten, Gemeinschaft leben. Dort erlebt man Vorgeschmack dieses Himmels, der versprochen ist. Ein großer Bogen, und wir stehen heute ganz am Anfang im finsteren Tal. Das ist ein spannender Anfangspunkt für einen Hoffnungsbogen, das finstere Tal. Und deshalb möchte ich da noch ein bisschen drauf zurückkommen. Das finstere Tal ist ja ein Ort, den wir alle kennen, mehr oder weniger. Und der keinem von uns erspart bleibt, denn lernt jeder mal kennen an der einen oder anderen Stelle seines Lebens. Da gibt es größere und kleinere Täler, dunkle und ganz dunkle. Das kann der Abschied von einem lieben Menschen sein oder eine böse Diagnose oder das Zerbrechen einer Beziehung. Das finstere Tal hat viele Gesichter. Und David wusste ein Lied davon zu singen. Und wenn man die Geschichten von David anschaut, weiß man, der hat auch sehr schwere Zeiten durchgemacht, an denen er teilweise selber schuld war, wie wir alle manchmal auch Mitschuld tragen an unseren dunklen Tälern. Völlig klar. Die sind nicht immer nur unabhängig von uns. In einer der Projektgemeinden, die auch diese Aktion mitmachen und die dann, die teilweise schon ein paar Wochen voraus sind, die stellen dann immer interessantes Material auf ihre Homepage. Da habe ich 4 typische Kennzeichen von dunklen Tälern gefunden, die ich euch nicht vorenthalten will. Das war die gegen die Angstzweierschaft. 4 Kennzeichen von dunklen Tälern. Was sind das? Was ist typisch für dunkle Täler? Dunkle Täler sind unvermeidlich, habe ich schon gesagt. Jeder lernt dunkle Täler kennen. Wir hätten es gern anders, wir wollen die nicht unbedingt und trotzdem, es gibt sie. Das finstere Tal ist eine Realität. Aber es ist noch schlimmer. Dunkle Täler sind auch unvorhersehbar. Man denkt immer, das kommt jetzt aber sehr ungeschickt, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Das kommt nie geschickt. Es gibt keinen guten Zeitpunkt für ein finsteres Tal. Das ist jetzt was Positives, könnte man sagen. Das dunkle Tal geht vorbei. Es gibt kein dunkles Tal, das ewig währt. Auch die Corona-Krise geht vorbei. Hat einer so ein Bild von Markus Söder geteilt auf WhatsApp mit grauem Bart, grauen Haaren und einer Sprechblase. Okay, jetzt dürft ihr raus. Natürlich etwas sich lustig gemacht darüber, dass sich das Ganze doch deutlich länger zieht, als wir das erwartet haben. Also so als man am 15. März gesagt hat, jetzt fallen die Gottesdienste aus, da hat man gedacht, okay, ein paar Wochen. Und waren ja auch bloß 10. So. Aber auch das ist noch nicht das Ende, sondern wir müssen uns darauf einstellen, dass wir mit diesen Beschränkungen in irgendeiner Form eine ganze Weile werden leben müssen. Ich habe mit einer Ärztin dieser Tage gesprochen, da ging es um einen Impfstoff, der gerade nicht verfügbar ist und so. Dann habe ich gesagt, wie muss ich mir das eigentlich bei dem Corona-Impfstoff vorstellen, wenn der dann mal da ist? Wie lange dauert es, um 8 Milliarden Menschen zu impfen? Hat sie gemeint, das geht lang. Das heißt, ob nächstes Jahr, ob wir nächstes Jahr drankommen mit Impfen, weiß ja noch gar niemand. Also wir denken immer so nächstes Frühjahr, aber so, wenn ich, je näher das kommt, desto mehr wird einem bewusst, okay, das weiß man alles nicht so genau. Das kann sein, dass das ein ganz langes, dunkles Tal ist, durch das wir durchmarschieren. Wie man dann genau damit umgeht, weiß man auch noch nicht. Fest steht nur eines, auch dieses dunkle Tal wird vorbeigehen. Wie alle dunkle Täler, das ist ein typisches Kennzeichen eines dunklen Tales. Es ist nicht endlos, es geht vorbei. Es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels. Und es gibt noch ein viertes typisches Kennzeichen. Das vierte typische Kennzeichen, dunkle Täler können Gutes hervorbringen. Das fühlt sich nicht immer so an, oder eigentlich nicht. Ein dunkles Tal fühlt sich nicht so an, als ob es was Gutes wäre. Und doch ist es, denke ich, eine Tatsache, dass der Mensch in dunklen, in schweren Zeiten mehr reift als in guten Zeiten. Die dunklen Zeiten prägen ihn unter Umständen mehr als die guten. Also man könnte sagen, vielleicht ist es für den Charakter gut, dass der Mensch auch mal schwere Sachen durchmachen muss. Vielleicht wird er dadurch befähigt, anderen in ähnlichen Situationen zu helfen. Dunkle Zeiten sind offensichtlich Wachstumszeiten für Menschen, wenn sie sie durchschritten haben. Es fühlt sich nicht so an, aber ich glaube, es ist richtig eines von 4 Kennzeichen der dunklen Täler. Das ist jetzt mal eine sehr allgemeine Diagnose, aber die Frage ist ja, was können wir jetzt tun? Wie verhalten wir uns denn jetzt konkret in dem finsteren Tal? Und da können wir jetzt mal schauen, wie hat es denn David gemacht? Und dann überlegen, wie können wir das machen. Also wir gucken uns diesen Vers 4 von Psalm 23 nochmal an. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Das Erste, was David tut und was auch wir tun können, ist Mut fassen. Also wenn ich es euch zusprechen wollte, müsste ich sagen, fasse Mut. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, habe ich vor ein paar Wochen mal auf dem Berg gesungen. David weigert sich, alles Mögliche zu befürchten. Er glaubt an einen guten Ausgang. Er glaubt an das Licht am Ende des Tunnels. Er sagt sich, Gott ist an meiner Seite. Mit ihm werde ich irgendwie durchkommen. Das Spannende daran ist, aufzugeben, und zu resignieren ist eine Möglichkeit, die wir haben. Aber es ist keine gute Möglichkeit, sondern es ist eine schlechte Wahl. Es ist quasi immer die falsche Entscheidung. Deshalb im dunklen Tal, fasse Mut. Denn Gott ist da. Gott will, dass du nicht aufgibst, dass du Mut fasst. Vielleicht gerade dann, wenn es dunkel ist. Das macht einen entscheidenden Unterschied, ob ich diese Entscheidung so oder so treffe. Denn auch resignieren und aufgeben ist eine Wahl, die ich treffe. Kennt ihr das Lied Castles von Freya Ridings? Kennt es jemand? Ist irgendeiner in moderner Popmusik bewandert? Also ihr habt es bestimmt schon gehört, lief im Radio rauf und runter, Castles. Es geht in diesem Lied um Liebeskummer. Es ist jetzt nicht so furchtbar außergewöhnlich für einen Popsong. Da gibt es tausende davon. Und Tatsache ist, dass mit Liebeskummer sehr unterschiedlich umgegangen wird. Manche heulen tagelang, andere bleiben tagelang im Bett liegen oder trinken zu viel Alkohol oder stopfen sich mit Torte voll oder keine Ahnung. Freya Ridings macht was anderes. Sie baut Schlösser. Sie singt, hey, ich baue Schlösser aus den Trümmern deiner Liebe. Ich werde alles tun, um gestärkt aus diesem Zerbruch, diesem Verlassenwerden hervorzugehen. Ich nehme den Schutt unserer Beziehung und baue was Neues draus. Das ist doch mal eine konstruktive Idee, mit Liebeskummer umzugehen. Ich baue Schlösser aus den Trümmern deiner Liebe. Und es passt auch super zu dem, was David sagt. Ich fürchte mich nicht. Ich gebe nicht auf. Ich fasse Mut. Und dazu fordert uns Psalm 23 auf. Fasse Mut. Und das Zweite, suche die Nähe Gottes. Vielleicht ist euch diese Wendung in der Mitte des Psalms schon mal aufgefallen. Von Vers 3 zu Vers 4 gibt es eine interessante Wendung. Bis dahin wird von Gott in der dritten Person geredet. Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich. Er erquickt mich. Er führt mich auf rechter Straße. Und dann in Vers 4, du bist bei mir. Also das ist eine entscheidende Wendung hier. Im finsteren Tal reicht es nicht mehr, von Gott in der dritten Person zu reden. Da braucht man Gottes Nähe. Da will man, dass Gott ganz nah ist. Da möchte man ihn spüren. Da möchte man wissen, dass er da ist. Ganz nah, bei uns. Da reicht nicht ein bisschen Tradition. Da braucht man diese Möglichkeit, Gott ganz nahe zu kommen. David jedenfalls nimmt diese Nähe Gottes in Anspruch. Du bist bei mir. Er macht sich das bewusst. Gott ist jetzt in diesem finstern Tal bei mir. Das finstere Tal fühlt sich unter Umständen so an, als ob uns Gott verlassen hätte. Und umso wichtiger ist, dass man sich bewusst macht, nein, Gott ist jetzt in diesem Augenblick da. Er möchte mir jetzt ganz besonders nahe sein. Wie bei diesem Bild Spuren im Sand, wo es dann manchmal nur ein paar Spuren gibt, eine Spur gibt. Und als sich der Beter bei Gott beklagt, warum hast du mich in dieser schlimmen Zeit allein gelassen? Dann sagt Gott, nein. In dieser Zeit habe ich dich getragen. Gott ist besonders im dunklen Tal bei uns. Deshalb dürfen wir seine Nähe suchen. Das war das Zweite. Das Dritte, wir könnten es eigentlich auch in die Wand werfen, gell, wenn wir schon haben, fasse Mut, suche die Nähe Gottes. Und das Dritte, vertraue darauf, dass Gott dich beschützt und führt. Dein Stecken und Stab trösten mich. Stecken und Stab, das sind zwei Ausrüstungsgegenstände des Hirten. Vielleicht ist es auch ein Ausrüstungsgegenstand in Personalunion, also mit zwei Funktionen sozusagen. Das ist zum einen da, um die Schafe zu führen, um die auf den richtigen Weg zu bringen, die ein bisschen so zusammenzuhalten, um sie zu führen, und zum anderen auch als Waffe, um sie zu verteidigen. Dein Stecken und Stab trösten mich. Gott beschützt mich und führt mich. Darauf möchte ich trauen. Darauf darf ich trauen, wenn ich im finsteren Tal bin. Gott sorgt für mich und beschützt mich. Also Psalm 23 ist ein starkes Lied. Und wenn man sich bewusst macht, dass dieses Lied 3000 Jahre alt ist, dann ist das wirklich beeindruckend. Es wäre schön, wenn wir auch die Melodie hätten. Die Originalmelodie haben wir nicht. Ja, dann könnten wir David singen lassen auf seiner E-Harfe, aber haben wir nicht, wir haben nur den Text. Aber dieser Text hat es wirklich auch in sich. Man könnte mit Recht sagen, also wahrscheinlich ist dieser Psalm 23 das bekannteste Lied der Weltgeschichte. Es hat mit ziemlicher Sicherheit mehr Sterbende getröstet als irgendein anderes Lied. Es hat mehr Menschen ermutigt und gestärkt als sonst ein Song. Es ist ein ganz besonderes Lied und deshalb steht es zu Recht hier am Anfang unserer Reise durch die Hoffnungsgeschichten der Bibel. Ein super Ankerpunkt für diesen großen Bogen, den wir durch die Bibel schlagen. Ich möchte euch eine zentrale Idee für die Woche weitergeben. Die heißt so: Entscheide dich, gegen deine Angst anzutreten, denn Gott ist bei dir. Es ist eine einfache Wahrheit, aber ich glaube, die ist wirklich wichtig. Entscheide dich, gegen deine Angst anzutreten, denn Gott ist bei dir. Amen. Ich glaube, wir haben den, also ich glaube es nicht, ich weiß, wir haben den Psalm vorhin gehört, aber ich glaube, es wäre gut, wenn wir den vielleicht doch noch miteinander beten würden, oder? Was meint er? Sollen wir das machen? Ihr kennt ihn vermutlich auswendig, sonst hängt er euch halt an die anderen an. Lasst uns diesen Psalm einfach beten miteinander. Betet ihn oder sprecht ihn wirklich als Gebet, ihr zu eurem Hirten. Lasst uns beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.